Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Der Politikwissenschaftler Philipp Mano ist Professor für internationale politische Ökonomie an der Universität Siegen. Vor allem aber ist er ein Sachbuchautor, der gern aneckt mit neuen Gedanken und ungewöhnlichen Thesen. Zuletzt hat er die zunehmende Verrechtlichung der Politik kritisiert und mehr Macht gefordert für das Elektorat, also uns, die Wählerschaft. Sein neues Buch heißt Spaltungslinien. Da geht es um die Frontlinien der politischen Konflikte unserer Zeit. Nils Schnieder Jan hat es für uns gelesen. Morgen, Nils.
Guten Morgen.
Mano gilt als jemand, der überzeugend gegen den politikwissenschaftlichen Mainstream schwimmt. Was ist denn diesmal seine zentrale These?
Die neue These von ihm ist, dass die entscheidende Trennlinie, die entscheidende Spaltungslinie nicht mehr zwischen links und rechts verläuft, auch nicht zwischen demokratisch und undemokratisch, sondern die neue Spaltungslinie ist zwischen liberal und illiberal, zwischen Leuten, die eher für Offenheit stehen und Menschen, die sich ein etwas geschlosseneres politisches System wünschen. Also in Bezug auf Europa spricht er da vor allem davon, dass rechte Parteien insgesamt ökonomisch eher ein bisschen nach links gerückt wären und ökonomisch linke Parteien eher gesellschaftspolitisch ein bisschen nach rechts. Und auf der anderen Seite haben wir so eine neobürgerliche Linke, die dann die EU und die offene Gesellschaften verteidigen und da auch ein Bündnis mit den Marktliberalen eingehen. Und so entsteht dann aus seiner Sicht so eine neue Spaltungslinie, wo Arbeiter und Arbeiterinnen tendenziell eher illiberale Parteien wählen, während die Bürgerlichen, die Neobürgerlichen, die dann beim teuren Bäcker in der Schlange stehen, eher liberale Parteien wählen. Und da sagt er, in diesem Konflikt sieht er eigentlich eine große Neuzusammensetzung der politischen Position.
Also rechte Parteien rücken ökonomisch nach links, linke Parteien gesellschaftspolitisch nach rechts. Ist das denn aus deiner Sicht plausibel?
Ja, ich glaube, es ist zum Teil plausibel. Es ist vor allem bei einer Partei sehr unplausibel, nämlich bei der AfD, bei dem sozusagen für uns wichtigsten Beispiel. Weil da sagt er schon, naja, man sieht ja auch, dass die tendenziell ökonomisch ein bisschen nach links gerückt werden. Das wäre nicht mehr die marktliberale Professorenpartei, als die mal gestartet ist, sondern es gibt jetzt so ein paar Positionen, zum Beispiel zur Rente, wo sie eher so eine sozialpolitische Position vertreten. Insgesamt sind dann aber doch die Belege dafür so ein bisschen dünn. Ich finde aber die Grunddiagnose insgesamt eigentlich schon plausibel, auch wenn die AfD dann eher ein Problemfall bleibt, weil auch die Ursachenfindung, die er dafür dann anführt, scheint mir doch ziemlich plausibel zu sein. Denn er sagt, durch die europäische Einigung und durch die damit einhergehenden, den Verlust nationalstaatlicher Souveränität, zum Beispiel in Fragen der Migrationspolitik, wo wir quasi keine Kontrolle als Nationalstaat mehr haben, sondern alles auf europäischer Ebene regeln müssen, dadurch kommt es zu Verwerfungen. Und entsprechend dieser Verwerfung stellt sich dann natürlich auch ein politisches Spektrum anders auf. Und dass das dann entlang der Linien pro weitere Vertiefung der Supranationalisierung oder anti-weitere Vertiefung passiert, das finde ich erstmal plausibel. Und dass er das dann nicht als so einen kulturellen Konflikt versteht, sondern eigentlich durchgehend als einen ökonomischen, als einen materiellen Konflikt, der auch wirklich Auswirkungen auf die Menschen hat, das finde ich tendenziell schon eine ziemlich plausible These.
Also liefert er auch Belege, die dich überzeugen?
Ja, er liefert eine ganze Reihe an Belegen. Er ist schon auch ein Politikwissenschaftler, der versucht, seine meistens ja empirisch arbeitenden Kollegen auch empirisch zu überzeugen. Manchmal ist es aber dann doch ein bisschen schwach. Also der AfD-Fall ist eigentlich so das schwierigste Beispiel, weil der wird hauptsächlich in einer Fußnote verhandelt und meiner Meinung nach wenig überzeugend. Und dann macht er aber einen sehr interessanten Befund und sagt, naja, eigentlich ist es ja egal, was in dem Programm steht. Wichtig ist ja, dass wir uns mal anschauen, wie die Wählerinnen und Wähler, wie die das bewerten. Und dann sagt er, ach, die Wählerinnen und Wähler, die denken aber, dass die AfD und dass die rechten Parteien viel ökonomisch linker wären, als sie das tatsächlich sind. Und dann will man nachschauen, ah, wo hat er das denn her? Wie belegt er das denn? Und dann sieht man nur Fußnote, eine eigene Studie von ihm, die noch in Vorbereitung ist.
Ah, okay.
Das ist dann doch irgendwie frustrierend und davon gibt es so ein paar Momente in diesem Buch, wo man selbst als jemand, der die These eigentlich total überzeugend findet und der mitgehen will und der sich freut, dass mal jemand diesen ganzen Konsens, dass die Leute einfach nur die Abgehängten irgendwie voller Ressentiments sind und deswegen die AfD wählen, der das mal so ein bisschen durch spricht. Selbst als jemand, der das sich darauf freut, ist man dann doch immer wieder frustriert in diesem
Verstehe. Werk. Und diese These, dass die alte Achse zwischen links und rechts an Bedeutung verliert, die ist ja nun auch nicht ganz neu. Das hören wir schon lange. Und wenn der eigentliche Konflikt jetzt, wie er sagt, zwischen Offenheit und Schließung verläuft, zwischen Liberalität und Illiberalität, was folgt daraus politisch? Hat Manu eine Antwort darauf?
Nee, eine konkrete Antwort gibt er darauf eigentlich nicht. Man liest aber implizit schon immer wieder Sympathien raus für eine nicht-liberale Position, für eine, die eher in Richtung nationaler Souveränität geht. Das passt ja auch zu seiner Kritik an der Verrechtlichung, der sozusagen wieder mehr Einfluss des nationalen Volks möchte auf die Politik. Und das gefällt mir dann schon auch da sehr gut, wo er nämlich klar macht, dass das Eintreten für Weltoffenheit und für sozusagen eine globalisierte Welt, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, wie das ja oft auch in unseren Kreisen getan wird, sondern dass das selbst eine politische Position ist, von der Menschen profitieren und von der manche Menschen profitieren und andere nicht. Und dass dann, er sagt dann, naja, dass viele Politikwissenschaftler dafür auch Position beziehen, liegt vielleicht auch daran, dass sie selbst eher diejenigen sind, die davon ökonomisch profitieren. Und dass sie dann sozusagen wenig Sympathien für Leute haben, die dagegen sind, weil sie eben dann sozusagen die Leidtragenden wären.
Die Frage ist halt nur, ob diese liberalen Positionen einfach nur dafür da sind, damit andere davon profitieren, oder ob sie auch Menschen schaden, die nicht davon profitieren.
Genau, also das würde er schon sagen. Er würde sagen, zum Beispiel in Bezug auf Migration, dass es natürlich am unteren Ende des Lohnspektrums zu einem höheren Druck kommt. Dadurch, dass wir überall jetzt Lieferanten zum Beispiel rumfahren haben, die zu einem großen Teil migrantisch sind und eben bereit sind, zu einem viel niedrigeren Lohn zu arbeiten als Einheimische, das schadet dann natürlich gewissen Völkerungsgruppen. Und er sagt dann, dass daraus folgt diese neue Spaltungslinie. Und wenn man jetzt fragt, ja, was folgt daraus politisch, kommt man ja nicht umhin zu sagen, vor allem für die Volksparteien, die wir so lange Volksparteien genannt haben, wird das natürlich dann schwierig, wenn sich das alles so neu sortiert, weil dann plötzlich eine konservative Partei plötzlich eintreten muss für eine gesellschaftspolitische Liberalisierung, die sie eigentlich gar nicht will, und auf der anderen Seite die eher linken Parteien eintreten für eine marktliberale Position, die sie eigentlich gar nicht wollen.
Nils Schniederjan, herzlichen Dank. Klingt wieder nach einem Sachbuch, was viel diskutiert wird, von Philipp Manow. Es heißt Spaltungslinien Europas Parteiensysteme und die Dekonsolidierung des Nationalstaates, erschienen diesmal im Verlag CH Beck. 176 Seiten, kosten sie im Buchhandel 16 Euro.